NDR Info. Themen des Tages.
Frohe Weihnachten. Der Friede Christi herrscht in euren Herzen und in euren Familien.
Es ist der Tag der Weihnachtsbotschaften. Papst Leo XIV. Hat am Mittag auf dem Petersplatz deutliche Worte gefunden gegen Krieg und Gewalt. Bundespräsident Steinmeier wiederum versucht in seiner Weihnachtsbotschaft Hoffnung zu machen. Und wir sprechen mit der Welthungerhilfe darüber, welche Folgen die Kürzungen bei der staatlichen Entwicklungshilfe haben. Das sind unsere Themen an diesem ersten Weihnachtstag. Ich bin Michael Latz. Schönen guten Abend. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Weihnachtsbotschaft daran erinnert, dass das Weihnachtsfest für Gemeinschaft und Solidarität stehe. Gemeinsam könnten die Menschen bei der Suche nach Orientierung und Zielen viel gewinnen, betonte der Bundespräsident. Außerdem ermunterte er die Deutschen, in schwierigen Zeiten mehr Mut und Zuversicht zu haben. Das sei nötig für die großen Dinge, die sich die Gesellschaft als Ganzes vornehme, aber auch für die kleinen Dinge, für die sich Einzelne engagieren, so Steinmeier.
In der Dunkelheit erstrahlt ein Licht.
Das ist die zentrale Botschaft des Bundespräsidenten zu einem Weihnachtsfest in düsteren Zeiten. Frank-Walter Steinmeier will Hoffnung machen und fragt, wie wäre die Welt wohl ohne Weihnachten?
Was würde nicht alles fehlen? Der Lichterglanz in den Städten, die uralten Lieder, die unser Herz erwärmen, die mit Liebe ausgesuchten Geschenke, die erwartungsvollen Kinderaugen.
Das Licht stehe für alles, was uns Hoffnung gibt. Und Weihnachten heiße schenken und beschenkt werden.
Das macht uns dankbar und großzügig. Wir werden so selber Gebende, Helfende, Unterstützende.
Was gibt uns Mut und Zuversicht? Frank-Walter Steinmeier wirbt dafür, offen zu sein und gemeinsam nach Orientierung zu suchen.
Wenn wir dabei andere mit echtem Interesse zu Wort kommen lassen und sie nicht nur mit dem behelligen, was wir selber schon immer für richtig halten.
Mut zu behalten, das ist nicht einfach, weiß auch der Bundespräsident. Und anders als das Licht stehe die Dunkelheit für Krankheit, Ängste und Sorgen, Krisen in der Welt. Hier spricht der Bundespräsident auch über den Krieg in der Ukraine. 4 Jahre lang tobt er schon und zuletzt, daran erinnert Steinmeier, sei intensiv darum gerungen worden, Wege zu finden, den Krieg zu beenden.
In langen Jahrhunderten haben wir gelernt, wie wichtig, ja unverzichtbar, Freiheit und Menschenwürde, gerechter Friede und demokratische Selbstbestimmung sind. Das geben wir nicht auf.
Ein Funke Mut. Steinmeier greift das Motto der Pfadfinder auf und diesen Mut wünsche er sich für uns alle.
Wir brauchen Mut, um immer wieder neu anzufangen. Nichts Gutes ist zu klein, als dass es nicht die Welt ein Stück heller machen könnte.
Zuversichtlich, mit Hoffnung ins neue Jahr gehen, dafür wirbt der Bundespräsident zu Weihnachten.
Gabor Hallers berichtete aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und in voller Länge können Sie die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten auch nach der Tagesschau im Ersten sehen, und zwar gegen 20.10 Uhr. Aber nicht nur der Bundespräsident, sondern auch andere Politikerinnen und Politiker sowie Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen haben sich zu den Feiertagen geäußert, darunter auch Kanzler Merz. Seine Worte galten allerdings in erster Linie der CDU-Basis. Frank Kapellan mit einem Überblick über die Äußerungen zum Weihnachtsfest.
Offenbar ist es ihm ein Bedürfnis, sich schon zum Weihnachtsfest an die Öffentlichkeit zu wenden. Friedrich Merz meldet sich nicht aus dem Kanzleramt, sondern aus dem heimischen Sauerland. Dort verbringt er das Weihnachtsfest im Kreise seiner Familie. Er hat 3 Kinder und 7 Enkel. Auch seine Eltern leben noch in einem Altersheim. Der Vater ist 101 Jahre alt, die Mutter 97. Seine Botschaft richtet sich zuallererst an die eigenen Anhänger. Merz, so heißt es offiziell, spricht zu Weihnachten 2025 als CDU-Vorsitzender über die Plattform X.
Es gab Diskussionen und nicht alles verlief völlig reibungslos. Es ist klar, dass eine Koalition auch uns als CDU und unseren Mitgliedern etwas zumutet. Viele Entscheidungen kommen erst in die Umsetzung oder wirken langfristig. Wir brauchen Geduld und einen langen Atem.
Er selbst hatte mit seinem Satz vom bevorstehenden Herbst der Reformen die Erwartungen sehr hochgeschraubt. Immerhin allerdings sind die Beliebtheitswerte des Kanzlers kurz vor dem Fest ein wenig gestiegen. 1/4 der Deutschen ist laut der jüngsten Forsa-Umfrage mit seiner Arbeit zufrieden. In der Vorwoche waren es nur 23%. Anerkennung findet Merz vor allen Dingen für seinen Einsatz in Europa, für seine Bemühungen, einen gerechten Frieden für die Ukraine anzubahnen.
Es geht in diesen Monaten und Jahren um Freiheit, um Frieden, um Sicherheit und um Wohlstand unseres ganzen Kontinents. In diesem Geiste fühlen wir uns Deutschland und Europa verpflichtet. Es kommt auf uns an.
Der neue Bundesratspräsident, Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte, setzt in seinen Äußerungen zum Fest auf sozialdemokratische Botschaften. Bovenschulte nimmt in seiner Weihnachtsansprache die weiter wachsende Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland in den Blick. Der SPD-Politiker erinnert an Menschen, die sich an den Feiertagen nichts oder nur wenig leisten können.
Weihnachten ist ein Fest der Freude. Das stimmt. Aber Weihnachten ist auch die Zeit, in der die Unterschiede in unserem Land sichtbarer und spürbarer werden als sonst.
Die Unterschiede müssten wieder kleiner werden, meint Bovenschulte. Die Unterschiede zwischen denen, die sich auf Geschenke freuen und den Weihnachtsbraten und denen, die sich all das nicht leisten können. Mehr Solidarität mit den Schwachen, mehr Generationengerechtigkeit, das wünscht sich auch der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, und er wird in seiner Predigt im Limburger Dom politisch. Wohin führt denn am Ende der neue egoistische Nationalismus mit seiner Parole des Wir zuerst, fragt Betzing rhetorisch. Er erschrecke vor der um sich greifenden Abschottung. Gegenüber dem Deutschlandfunk hatte sich Deutschlands oberster Katholik auch für Flüchtlinge stark gemacht. Ob als Kfz-Mechatroniker oder als Busfahrer, viele hätten sich längst erfolgreich integriert.
Leute, wir brauchen doch diese Menschen. Wer will denn diese Berufe machen in unserem Land? Also wir brauchen Migration. Das andere ist eine ungehemmte Migration, die verkraftet unser Land sicher nicht. Also es braucht auch Grenzen.
Kirsten Fehrs, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, plädiert für mehr Mitmenschlichkeit gegenüber Zugewanderten. Was nicht geht, ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund pauschal als Bedrohung hingestellt werden, unterstreicht die Bischöfin für Hamburg und Lübeck. Das sind doch oft Menschen, ohne die zum Beispiel unsere Pflegeheime gar nicht funktionieren würden. Fehrs setzte am gestrigen Heiligabend zudem ein Zeichen der Solidarität mit Obdachlosen. In Hamburg besuchte sie zum 15. Mal Wohnungslose, las die Weihnachtsgeschichte vor und sang Weihnachtslieder, belohnt vom Applaus ihrer Zuhörer. Migration, Armut, Generationengerechtigkeit, auf den Kanzler und seine schwarz-rote Regierung kommen also viele Aufgaben zu. Manches dürfte er wohl in der traditionellen Neujahrsansprache in einer Woche ansprechen. Doch erst einmal ist Weihnachten.
In Rom hat sich Papst Leo XIV. Am Mittag besonders deutlich gegen Krieg und Gewalt ausgesprochen. Vor 26.000 Gläubigen auf dem Petersplatz forderte er Gerechtigkeit und Frieden für den Libanon und Syrien sowie für Palästina und Israel. Außerdem rief er zu ehrlichen und respektvollen Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland auf. Anna Giordano hat die Weihnachtsbotschaft verfolgt.
Trotz grauer Wolken und einiger Regentropfen sind wieder tausende Menschen auf dem Petersplatz zusammengekommen. Der Papst erscheint um Punkt 12 Uhr auf der Mittelloggia der Petersbasilika und spricht seine traditionelle Weihnachtsbotschaft. Liebe Brüder und Schwestern, freut euch im Herrn. Heute ist uns der Heiland geboren. Heute ist der wahre Friede vom Himmel herabgestiegen. Fast enthusiastisch klingt Leo XIV., obwohl das nach der Christmette in der Nacht und dem Weihnachtsgottesdienst am Vormittag die dritte Ansprache innerhalb weniger Stunden ist. Seine Vorgänger hatten sich beim Vormittagsgottesdienst meist von einem Kardinal vertreten lassen. Papst Leo handhabt es an seinem ersten Weihnachten wie zuletzt Papst Johannes Paul II., der zumindest in seinen jüngeren Jahren auch bei allen Weihnachtsfeierlichkeiten präsent war. Leo XIV. Betont in seiner Botschaft, das Fest der Geburt Christi sei ein Fest des Friedens. Er ist unser Friede, er, der Hass und Feindschaft mit der barmherzigen Liebe Gottes überwunden hat. Diese Liebe sei einerseits ein Geschenk Gottes, andererseits rufe Gott die Menschen dazu auf, mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen.
Ecco la via della pace.
Dies ist der Weg des Friedens, die Verantwortung. Wenn jeder von uns auf allen Ebenen, anstatt andere zu beschuldigen, zuerst seine eigenen Fehler erkennen und Gott um Vergebung bitten würde und sich gleichzeitig in die Lage der Leidenden versetzen und sich mit den Schwachen und Bedrängten solidarisieren würde, dann würde sich die Welt verändern.
Allora il mondo cambierebbe.
An diese Botschaft schließt der Papst Gebete und Wünsche für alle von Krisen oder Kriegen geplagten Regionen in der Welt an. Er bittet unter anderem um Gerechtigkeit, Frieden und Stabilität für den Nahen Osten, um ein Ende der Gewalt in Haiti, um Trost und Frieden für die Menschen im Sudan und Südsudan. Und
preghiamo in modo particolare.
Wir bitten besonders für das leidende ukrainische Volk. Möge das Dröhnen der Waffen verstummen und mögen die beteiligten Parteien, unterstützt durch das Engagement der internationalen Gemeinschaft, den Mut finden, einen ehrlichen und respektvollen Dialog zu führen.
Coraggio di dialogare in modo sincero, diretto e rispettoso.
Am Ende seiner Botschaft spricht der Papst den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Dieser besondere Segen wird nur an Weihnachten, Ostern und nach der Wahl eines neuen Papstes erteilt. Er beinhaltet auch einen Ablass aller Sünden für die Gläubigen. Anschließend spricht Leo XIV. Weihnachtsgrüße in 10 verschiedenen Sprachen. Damit handhabt er es ähnlich wie sein Vorgänger Franziskus. Papst Johannes Paul II. Und Papst Benedikt XVI. Hatten Weihnachtsgrüße teils in über 60 Sprachen gesprochen, was entsprechend viel Zeit in Anspruch genommen hatte.
Anna Giordano berichtete aus Rom. Der Appell zu Solidarität und Mitgefühl, so wie er eben in den Weihnachtsbotschaften immer wieder angeklungen ist, der ist ja auch Treiber für die hohe Spendenbereitschaft in der Weihnachtszeit. Für die Arbeit vieler Vereine und Hilfsorganisationen ist diese Zeit des Jahres ganz wichtig, um ihre Arbeit und Projekte am Ende finanzieren zu können. Und das ganz besonders jetzt, wo ja öffentliche Zuschüsse weniger werden. Nicht nur die USA, sondern auch Deutschland und andere europäische Staaten haben ihre Fördermittel spürbar gekürzt. Und das hat Folgen. Darüber hat Andreas Sperling heute Mittag mit dem Generalsekretär der Welthungerhilfe, mit Matthias Mogge, gesprochen. Zunächst ging es da um die Frage, wie sich die Kürzungen in den öffentlichen Haushalten am Ende im Budget der Welthungerhilfe bemerkbar machen.
Wir merken das wirklich sehr, sehr stark. Wir merken das, wir haben ungefähr ein Drittel weniger öffentliche Mittel. Das sind die Mittel zum Beispiel von der Bundesregierung, aber auch von anderen Ländern, die wir in diesem Jahr einnehmen konnten. Das macht schon sehr, sehr viel Geld aus.
Kann man das in Zahlen sagen?
Das sind ungefähr 100 Millionen Euro, die wir weniger eingenommen haben in diesem Jahr. Wie gesagt, von öffentlichen Mitteln. Das sind nicht die Spenden.
Was bedeutet das denn nun für Ihre tägliche Arbeit an vielen Stellen in dieser Welt? Was bleibt da auf der Strecke?
Das bedeutet ganz konkret, dass wir vielen Menschen in diesem Jahr nicht helfen konnten. Insbesondere für die humanitäre Hilfe bedeutet das, dass wir vielen Menschen sagen mussten, nein, wir können nicht mit euch arbeiten, wir haben nicht das Geld, Lebensmittel vielleicht zu kaufen oder Trinkwasseranlagen instand zu setzen. Das ist leider die bittere Realität, wenn weniger Geld insgesamt in diesem humanitären System zur Verfügung steht. Und wenn man sich vor Augen hält, dass alleine Deutschland das Budget für humanitäre Hilfe halbiert hat, von rund 2 Milliarden Euro auf 1 Milliarde Euro, dann merkt man eben, das macht einen Riesenunterschied.
Können private Spenden da ein bisschen was auffangen?
Ja, das können sie auf jeden Fall. Und wir sind bei der Welthungerhilfe sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir auch in diesem Jahr auf eine große Unterstützung der Spenderinnen und Spender zählen durften. Bisher sieht das gut aus und dieses Geld brauchen wir aber auch, um zumindest das weiterzuführen, was wir angefangen haben in vielen Ländern. Insbesondere auch Partner zu unterstützen. Gerade Partnerorganisationen, lokale Partnerorganisationen in den Ländern sind ganz besonders betroffen. Sie wurden zum Beispiel auch stark unterstützt von den USA, deren Hilfe ja praktisch komplett weggebrochen ist.
Ja, welches Bild zeichnen Sie denn dann für die Zukunft? Es wäre ja illusorisch zu glauben, dass die öffentliche Unterstützung in den nächsten Jahren wieder zunimmt. Und das gilt eben nicht nur für Deutschland, auch für Frankreich zum Beispiel, für Großbritannien und eben auch für die USA.
Ja, das macht es ganz bestimmt nicht einfacher. Und ich nenne nur mal ein paar Länder, ob das Malawi ist, ob das Afghanistan, aber auch so die humanitären Hotspots in diesem Jahr, Gaza, Sudan, Südsudan. Dort sieht es wirklich nicht gut aus. Die Lage ist wirklich dramatisch. Menschen hungern dort. Und deswegen ja, immer wieder unser Appell natürlich auch an die öffentlichen Geber, ihre Budgets nicht noch weiter zu kürzen, sondern ganz im Gegenteil wieder aufzustocken.
Nehmen wir doch noch mal ein konkretes Beispiel, den Gazastreifen. Ein Gebiet fast völlig zerstört. Es gibt nur wenige Zugänge für Hilfslieferungen und jetzt vor Weihnachten auch noch schwere Überschwemmungen. Was können Sie denn als Welthungerhilfe dort konkret tun?
Ja, die Lage in Gaza ist wirklich absolut dramatisch. Sie sprachen schon von den Überschwemmungen. Das macht die Situation noch schlimmer. Es breiten sich Krankheiten aus und die Menschen auch dort hungern ganz akut. Was wir tun aktuell ist zu versuchen, Trinkwasser zu verteilen, die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen, in Ernährungszentren Mangelernährung von Kindern festzustellen und dann aber auch ganz konkret diesen Menschen dort zu helfen, insbesondere Kindern zu helfen. Aber wie gesagt, die Lage ist dramatisch. Wir bekommen nur sehr, sehr schwer Hilfsgüter überhaupt nur nach Gaza hinein. Es gibt eigentlich genügend Hilfsgüter um Gaza herum, aber wir bekommen sie kaum hinein.
Wenn wir uns Ihre Arbeit in aller Welt angucken, dann kommt ja auch dazu, dass sich global das Machtgefüge in dieser Welt verschiebt. Merken Sie etwas davon? Es entstehen ja neue Allianzen, zum Beispiel die BRICS-Staaten werden stärker, die westlichen Allianzen schwächeln. Wie sehr bekommen Sie so etwas zu spüren?
Ja, gerade in Afrika sehen wir eine starke Präsenz Russlands, insbesondere im militärischen Bereich, im Sahel, aber auch in Zentralafrika ist Russland unheimlich stark präsent. Das führt zu weiterer Verunsicherung. Auch unsere Möglichkeiten zu helfen werden dadurch teilweise eingeschränkt. Die Unsicherheit nimmt insgesamt zu. Es gibt Einflussnahme auch der Golfstaaten, zum Beispiel im Sudan. Die Kriege, muss man ganz allgemein sagen, Kriege, militärische Auseinandersetzungen, plus der Klimawandel. Das sind die größten Treiber des Hungers. Und ja, die Einflussnahme von außen, die ist teilweise Treiber dieser starken Konflikte.
Aber Herr Mogge, auf dem Papier gibt es ja immer noch ein festes Ziel von 57 Staaten, die wollen bis 2030 den Hunger in der Welt überwinden. Kommen Sie denn diesem Ziel tatsächlich Schritt für Schritt ein bisschen näher? Das sind ja nur noch 5 Jahre.
Das ist eigentlich das Ziel der gesamten Völkergemeinschaft auf der Erde. Das ist das Ziel, was 2015 vereinbart worden ist von allen Staaten. Aber leider ist das Interesse daran, diese Ziele zu erreichen, erlahmt. Es ist weniger geworden. Und deswegen gibt es auch weniger Geld. Und das bedauern wir sehr. Der Hunger wäre natürlich zu besiegen bis 2030, wenn der politische Wille da wäre und das Geld dafür zur Verfügung gestellt werden würde. Erreichbar wäre es schon, aber in der aktuellen Situation muss ich leider feststellen, dass das wahrscheinlich kaum erreichbar ist.
Also düstere Aussichten. Gibt es denn auch Entwicklungen, die Mut machen?
Was mir persönlich immer wieder Mut macht, wenn ich in den Ländern unterwegs bin, und ich war in diesem Jahr in Syrien, in Pakistan und in einigen anderen Ländern, dann sehe ich immer wieder, wie die Menschen dort ganz großes Interesse haben, ihre Situation verbessern zu wollen. Und wir sehen auch, dass es zumindest einige Regierungen gibt, die das verstanden haben und dass sie einen Wert darin sehen, ihre eigene Bevölkerung zu unterstützen dabei, eine bessere Zukunft insbesondere für ihre Kinder zu erreichen. Das macht mir dann immer wieder Mut.
Sagt Matthias Mogge, der Generalsekretär der Welthungerhilfe, zur Spendenbereitschaft rund um Weihnachten und zu den Folgen der Kürzungen bei der Entwicklungshilfe. Und eine Region, die aktuell besonders auf internationale Hilfe angewiesen ist, das ist der Sudan. Seit mehr als 2 Jahren kämpfen in dem ostafrikanischen Land 2 rivalisierende Generäle um die Macht. Und verschiedene andere Staaten unterstützen je nach der Interessenslage die eine oder andere Seite. Ein regelrechter Stellvertreterkrieg, unter dem vor allem die Bevölkerung leidet. Das ist zuletzt wieder beim Fall der Stadt Al-Fashir deutlich geworden. Bundesentwicklungsministerin Rehm Alabali Radovan hat angesichts der katastrophalen Lage im Sudan zu größeren internationalen Anstrengungen aufgerufen, um der Bevölkerung dort zu helfen und um diesen Konflikt endlich zu lösen. Mehr dazu von Uwe Berndt.
Die Bilder und Berichte aus dem Sudan seien zutiefst erschütternd. Es brauche dringend eine politische Lösung, angefangen mit einem stabilen Waffenstillstand, sagte die Ministerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Doch der komme in diesem furchtbaren Bürgerkrieg nicht von allein. Rehm Alabali Radovan betonte, Deutschland habe für den Sudan weitere Unterstützung zugesagt, zum Beispiel Schutzräume für Kinder und Frauen, die von dem Konflikt besonders stark betroffen seien. Außerdem würden Nachbarländer bei der Aufnahme und Versorgung von Millionen Geflüchteten aus dem Sudan unterstützt, sagte die SPD-Politikerin. Der Bürgerkrieg im drittgrößten Land Afrikas gilt als die derzeit größte humanitäre Krise weltweit. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden 12 Millionen Menschen durch Kämpfe vertrieben. Jeder zweite der 50 Millionen Bewohner des Sudan sei von Hunger bedroht.
Zeit für Freunde und Familie, Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Das bedeuten die Weihnachtstage wohl für die meisten Menschen im Land. Aber längst nicht in allen Branchen sind die Feiertage freie Tage. Wer in der Pflege, im Krankenhaus, im Restaurant oder bei Verkehrs- und Speditionsunternehmen arbeitet, für den oder diejenigen sind diese Tage ganz normale Arbeitstage. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung schätzt, dass etwa jeder 11. Beschäftigte gerade arbeiten muss. Das gilt natürlich auch für die Menschen, die auf See arbeiten. Das haben wir gestern Abend wieder in unserer Traditionssendung Gruß an Bord hier bei NDR Info gehört. Das gilt aber auch für die Menschen in den Häfen und für die Lotsen. Anina Pomarenke hat diejenigen begleitet, die an den Feiertagen dafür sorgen, dass Schiffe sicher den Nord-Ostsee-Kanal passieren können.
Über eine kleine Leiter klettert Ralf Eberhardt vom auf den Wellen wankenden Lotsenboot auf das niederländische Frachtschiff Elisa K. Zügig bahnt er sich seinen Weg durch den Nieselregen über enge Treppen rauf zur Brücke. Dort wird der Lotse freundlich von Kapitän Sebastian Lipinski und seinem ersten Offizier in Empfang genommen. Das fast 87 Meter lange Schiff soll sicher in die Südschleuse des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel navigiert werden. Lotsen wie Ralf Eberhardt kennen das Revier genau.
Wir wissen jetzt, aha, jetzt läuft Ebbe oder Flut und wie man dann am besten da reinfährt durch den Stromschnitt. Weil dahinter ist strömungsfreies Gewässer, dann reagiert das Schiff gleich wieder ganz anders.
Eberhardt ist einer von aktuell 148 selbstständigen Lotsen, die für die Einfahrt in die Schleuse und die Passage des Nord-Ostsee-Kanals bis kurz vor Rendsburg zuständig sind. Wie die meisten seiner Kollegen ist er zuvor als Kapitän zur See gefahren. Auf dem Nord-Ostsee-Kanal herrscht ab einer Fahrzeugtiefe von 3,10 Meter Lotsenpflicht. Denn auf der meistbefahrenen künstlichen Seeschifffahrtsstraße der Welt kann es auch mal eng werden.
Kapitäne, die fahren über die Nordsee oder über den Atlantik und da ist alles sehr weit und sehr auseinandergelaufen. Und wenn ein Schiff auf 4 Kilometer rankommt, dann wird er schon nervös. Hier kommt er auf 20 Meter an die anderen Schiffe ran und ja, dafür sind wir eigentlich da.
Then we have some presents for you from the Siemens Mission, from the German Siemens Mission for your group.
Der Umgang auf der Brücke ist professionell und herzlich. Heute hat Ralf Eberhardt Weihnachtsgeschenke für die 19 Crewmitglieder dabei. Schokolade, eine Grußkarte und eine Bluetooth-Box. Mehr als 1000 spendenfinanzierte Geschenke verteilt die Seemannsmission Brunsbüttel rund um die Feiertage. Espen Hagena ist einer von zahlreichen Ehrenamtlern, die die Geschenke liebevoll verpacken. Insbesondere für die vielen philippinischen Seeleute mittlerweile ein echtes Highlight. Sie fragen schon seit Wochen nach den Geschenken. Als Sohn eines Kapitäns weiß Hagena, was solche Gesten bewirken können.
Ich war auch oft mit an Bord der Schiffe. Und wenn man halt wirklich sieht, wie die Seeleute sich darüber freuen, dass jemand da ist, der einfach auch sehr, mal ein kleines Geschenk vorbeibringt und einfach auch zeigt, hey, es ist jemand, der dem ja auch wichtig seid. Das ist einfach schön. Oder auch wenn die hier sind, telefonieren, das Erste, was die hier machen, ist meistens, dass sie mit ihren Familien telefonieren. Und was dann immer auch für wie groß auch die Freude ist, und dann zeigen sie es auch ganz stolz, hier schaut mal die Leute von der Seemannsmission. Es ist einfach schön zu sehen, wie sich Menschen über sowas auch freuen können.
Lotse Eberhardt und Kapitän Lipinski stehen mittlerweile Steuerbord auf der Brückennock. Von dem kleinen Außendeck neben der Brücke haben sie eine bessere Sicht auf die Schleuse, in welche die Elisa K. nun gemächlich einfährt. Eine knappe Stunde hat das Manöver gedauert. An der Schleuse übernimmt ein anderer Lotse für Eberhardt. Er wird das Schiff bei der Passage durch den Nord-Ostsee-Kanal begleiten, damit auf der wichtigen Verkehrsstraße kein Unglück passiert.
Die Lotsen auf dem Nord-Ostsee-Kanal arbeiten natürlich auch an Weihnachten weiter. Anina Pomarenke hat einige von ihnen begleitet. Und falls Sie Gruß an Bord am Heiligabend verpasst haben sollten, die Sendung, die finden Sie auch noch auf ndr.de. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat vergangene Nacht die Feuerwehr in Wildeshausen in Niedersachsen in Atem gehalten. Zwar konnten die Bewohner und Bewohnerinnen die Flammen selbst löschen, mehrere Menschen konnten das Gebäude aber wegen der starken Rauchentwicklung nicht mehr verlassen. Mehr dazu von Oliver Kleinert.
Das muss ein relativ dramatischer Einsatz gewesen sein. Die Feuerwehr in Wildeshausen berichtet davon, dass mehrere Bewohner an Fenstern und auf Balkonen um Hilfe riefen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Teilweise seien sie auf Vordächer geklettert. Insgesamt seien 13 Menschen, darunter 4 Kinder, zum Teil über Leitern in Sicherheit gebracht worden. Mindestens 2 Menschen mussten wegen Rauchgasvergiftungen behandelt werden. Die Polizei geht davon aus, dass ein Stromverteilerkasten im Treppenhaus des historischen ehemaligen Bahnhofsgebäudes in Brand geraten war. Warum, ist noch unklar. Bewohner hatten das Feuer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht, hieß es von den Einsatzkräften. Allerdings sei das Treppenhaus stark verraucht gewesen und habe den Menschen den Fluchtweg abgeschnitten. Das Haus ist nach dem Brand vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Wildeshausen hat noch in der Nacht Unterkünfte für die Familien organisiert. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 100.000 Euro.
Und das waren die Themen des Tages hier bei NDR Info an diesem 25. Dezember. Ich bin Michael Latz, verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Weihnachtsabend.